Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich war im letzten Jahr schon mal hier. Ich bin etwas verkühlt. Udo Jürgens kam auch mal mit einem Glas Tee. Aber ich komme nicht, weil ich etwas singen will, sondern weil meine Stimme etwas angeschlagen ist. Ein erfülltes Leben, wie kann das gehen? Sie haben Glück, wenn Sie so wollen. Das letzte Mal kam gerade das Buch raus, Leben, wie geht das? Und dann kam mir die Idee, ich möchte eigentlich mal ein Buch schreiben über das Christentum. Was ist das eigentlich? Eigentlich hätte das Buch auch heißen können, Christentum, was ist das? Jetzt heißt es Glauben, wie geht das? In Analogie zu dem ersten Buch, Leben, wie geht das? Und darüber möchte ich mit Ihnen ein bisschen sprechen. Man könnte fast das Ergebnis vorwegnehmen und sagen, Christentum ist die Lehre vom gelingenden Leben. Sie können mal schauen in Ihre Biografie, was Sie so gelernt haben. Ob wir das in der Kirchengeschichte immer so umgesetzt haben, ist eine andere Frage. Christentum ist die Lehre von der Fülle des Lebens. Ich bin gekommen, damit Sie das Leben haben und es in Fülle haben. Vielleicht noch zu meinem Hintergrund. Meine Mutter war evangelisch, bin in Hannover aufgewachsen, Norddeutschland. Mein Vater katholisch, Eltern beide verstorben. Und diese Kombination war sehr gut für mich. Die Mutter hat immer ein bisschen Gas gegeben, die war ehrgeizig, hat gesagt, reite und streng dich an. Und der Vater hat aus der katholischen Sicht immer eher gesagt, die ewige Seligkeit hängt davon nicht ab. Also der eine hat immer ein bisschen die Dinge relativiert und der andere hat immer gesagt, aber streng dich an, damit es gut wird. Das Zweite, was ich aus dem Evangelischen mitgenommen habe, ist die Gedankenfreiheit. Geben Sie Gedankenfreiheit hier. Das haben die Katholiken nicht immer und überall. Es wird langsam besser, vielleicht auch mit dem neuen Papst. Also ich finde die Ökumene gut. Wir müssen endlich Christen werden und die Mauern zwischeneinander niederreißen, denn wir sind umgeben von einem atheistischen Umfeld. Oder ich habe letztens in Weimar einen Vortrag gehalten, da sagte eine Psychologin, die vor mir sprach, es gibt ungefähr 35% der Menschen, die sind existenziell indifferent. Die interessieren sich im Grunde für gar nichts. Die sind schon lebendig tot. Die wollen ihr Auto haben, die wollen ihr Geld verdienen und zweimal nach Mallorca fahren. Und das war's. Und dann ist mir aufgegangen, dass wir mit vielen Muslimen, mit den gläubigen Muslimen etwas gemeinsam haben, dass wir gemeinsam beten können. Die beten 5-mal am Tag, rollen ihren Teppich aus. Ich werde nie vergessen, als ich in Indien im Krankenhaus gearbeitet habe einmal, da ging ein Muslim mittags zum Freitagsgebet weg, wie selbstverständlich. Oder jetzt, ich bin Mitglied der Bioethikkommission beim Bundeskanzler in Wien, hatten wir die französische Bioethikkommission zu Gast, da war ein Professor aus dem Libanon. Ein Medizinprofessor, der sprach mit hoher Ehrfurcht von seinem muslimischen Glauben. Wenn Sie im AKH in Wien jemanden fragen, ob er Christ ist, wird er sagen, naja, vielleicht noch so gerade eben, aber reden Sie mit meinen Kollegen nicht darüber. Man schämt sich ein bisschen, ein Christ zu sein, zumal im Bereich der Wissenschaft. Und ich glaube, wir haben uns das selber ein bisschen eingebrockt, dass wir das Christentum verdümmlicht haben, könnte man sagen, verprimitivisiert haben, auf Moral zurückgeschnitten haben. Und deswegen möchte ich versuchen, Ihnen heute ein bisschen zu erzählen, was das Christentum in seinem Kern ist. Und das finden Sie auch, wenn Sie es nachlesen wollen, in dem Buch. Glauben, wie geht das? Ich fange ganz einfach an. Der Mensch ist das Wesen der Frage. So wie Sie jetzt hier sind, Sie sind hier mit Ihren Sorgen. Der Mensch ist auch das Wesen der Sorge. Er muss sich sorgen, hat Heidegger gesagt. Nur nicht zu viel. Sorge dich nicht um den morgigen Tag. Der Heutige hat seine eigene Plage. Also der Mensch ist ständig herausgefordert von seinem eigenen Leben, von den Aufgaben, vom Tod, von Unglücksfällen, von Krankheiten. Und er fragt, wie kommt das alles? Oder er fragt, was hält die Welt im Innersten zusammen? Oder er fragt, gibt es diesen Gott überhaupt und wer könnte das sein? Also der Mensch ist aufgrund seiner Ausstattung dazu verdammt, könnte man sagen, zu fragen und wie Sartre gesagt hat, er ist verdammt dazu, sich entscheiden zu müssen, zur Freiheit verdammt. Das Einzige, was der Mensch nicht entscheiden kann, ob er sich entscheidet. Selbst wenn er sagt, ich setze mich in die Ecke und entscheide nichts, hat er sich bereits entschieden. Und etwas anderes kann er auch nicht tun. Er kann nämlich sein Leben nicht rückgängig machen. Er kann es sich nehmen, er kann sich umbringen. Aber das eigenartige Phänomen des Lebens ist, wir sind hineingeworfen, wie Heidegger sagt. Keiner hat uns gefragt, ob wir leben wollen. Die Eltern haben uns gezeugt, vielleicht aus Liebe, vielleicht aus Unfall. Heute werden viele Kinder durch In-vitro-Fertilisation hergestellt, auch vielleicht um einem Geschwisterkind das Leben zu retten durch Transplantation von Knochenmark. Also die Welt der Lebensmöglichkeiten ist neu geworden und wir wollen ein bisschen drüber nachdenken. Wie ist das mit diesem Leben? Keine Angst, ich werde nicht das vom letzten Mal wiederholen, wie geht Leben, sondern ich möchte tiefer einsteigen in die Frage, was ist Christentum? Was ist Glaube, wenn Sie so wollen? Also noch einmal zurück, der Mensch fragt, er hat viele unerklärliche Dinge um sich herum. Er sieht die grünen Bäume, sie wachsen, da ist irgendwie eine Lebenskraft drin. Er wird konfrontiert mit der zerstörerischen Kraft des Wassers in einem Tsunami. Und so sind im Grunde die alten Gottesbilder entstanden. In Indien, im Hinduismus, da gibt es zerstörende Kräfte in der Natur, da muss ein Gott dahinter stecken. Dann gibt es lebenserhaltende Energien, da muss ein Gott dahinter stecken. Und dann gibt es vielleicht den Gott Atman, der hinter allem steht, der das Absolute ist, der alles umfasst. Das sind Versuche des Menschen, mit der Welt zurechtzukommen, die Unerklärlichkeiten, die wir heute oft naturwissenschaftlich erklären können, im gewissen Sinne in den Griff zu kriegen, indem man ihnen einen Namen gibt, einen Gottesnamen. Dann kann man diesen Gott nämlich anbeten, man kann ihm opfern, man kann ihm gnädig stimmen und man kann hoffen, dass er die großen Unheilsfälle von einem abwendet. Das finden Sie im Hinduismus mit den vielen Göttern, das finden Sie auch in der griechischen Philosophie, der Gott des Weines, der Gott des Wassers. Versuche des Menschen, mit der Unerklärlichkeit des Lebens zurechtzukommen. Eine Reformreligion des Hinduismus ist der Buddhismus. Buddha hat ganz nüchtern analysiert, hat gesagt, die Welt ist Leiden. Um das Leid kommen wir nicht herum. Aber wie komme ich aus dem Leid heraus? Leiden, sagt er, kommt durch Anhaftung. Wenn ich eine Frau liebe und sie läuft mir weg, werde ich leiden. Wenn ich ein Kind habe und das Kind stirbt, werde ich leiden. Wenn ich Geld habe und es wird mir geklaut, werde ich leiden. Also sagt er, versuche aus diesen Anhaftungen herauszukommen, geh ins Kloster, hab keine Frau, sei arm, hab keine Kinder, dann wirst du aus dem Prozess des Leidens und auch dem ständigen Prozess der Wiedergeburten langsam herauskommen. Die Idee ist nicht schlecht, aber ich glaube, sie reicht nicht hin, weil auch der Mönch leidet, wenn sein Mitbruder stirbt oder wenn er krank ist, wenn er Angst hat. Also das Leid gehört leider zum menschlichen Leben. Frage ist, wie das Christentum damit umgeht. Aber das will ich noch etwas zurückstellen, ich komme gleich dazu. Also der Mensch als Wesen der Frage, er sucht nach dem Unerklärlichen. Zweitens, er sucht nach dem Absoluten. Das hat der Philosoph Hegel schon sehr gut durchreflektiert. In dem Maße ich das Relative als relativ erkenne, bin ich immer schon in einem anderen Raum. Ich erkenne dieses Pult als endlich, es ist 1 Meter hoch oder 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Das kann ich nur als endlich erkennen, indem ich schon in einem anderen Raum stehe. Und so ist das mit dem Leben als Ganzes auch. Ich kann das Leben nur als endlich erkennen, dass ich sterbe, dass die Welt wahrscheinlich einen Anfang hatte und untergehen wird eines Tages. Das kann ich nur als endlich erkennen, weil ich schon in einem anderen Raum stehe, in einem Raum des Absoluten. Also der Mensch auf der Suche nach dem Unerklärlichen. Der Mensch schon stehend als Geistwesen im Raum des Absoluten. Drittens, angesichts der ethischen Fragen erkennt der Mensch eigentlich, was sein sollte. In dem Moment, wo ich sage, das ist ja ungerecht, sage ich implizit schon mit, es sollte doch aber gerecht zugehen. In dem Maße, ich sage, ich bin krank, heißt das implizit, ich möchte aber eigentlich gesund sein. Oder im Maße, ich sage, ich bin unglücklich, habe ich doch eine Ahnung von Glück, dass ich sage, ich möchte aber doch glücklich sein. Das können Sie durchbuchstabieren. Also auch der Mensch, der schlecht aufgewachsen ist, der schlechte Verhältnisse hatte, wird irgendwie merken, da gibt es so einen Horizont, nach dem könnte ich mich ausstrecken. Nur der kranke Mensch will unglücklich sein. Der gesunde Mensch sucht das Glück. Das hat Aristoteles schon gesagt in der Nikomachischen Ethik. Der Mensch auf der Suche nach dem Glück. Und die Frage ist, wie findet er es? Das griechische Wort für Glück heißt Eudaimonia. Eu heißt gut und Daimon ist allgemein der Geist. Also frei übersetzt. Der Mensch findet sein Glück, wenn er dem guten Geist folgt, dem guten Geist. Und das ist in der aristotelischen Philosophie der Geist der Tugenden, des tugendhaften Lebens. Das ist ein bisschen ein altmodischer Begriff. Die 4 Kardinaltugenden von Plato her, Aristoteles, sind Gerechtigkeit, Klugheit, Tapferkeit, Maß. Vor allem das Maß ist wichtig. Maß ist nicht Mittelmaß, sondern Maß ist die rechte Mitte zwischen 2 Extremen. Am Bild der Tapferkeit kann man das klar machen. Der eine ist feige und sitzt im Straßengraben und kommt nicht heraus als Soldat, sagen wir, und der andere rennt tollkühn ins Feld und sagt, mir ist egal, ich kämpfe für mein Vaterland. Der Tapfere ist in der Mitte. Er überwindet ein bisschen die Feigheit, die Angst, aber er handelt auch klug und sagt, das muss ich mir nochmal überlegen und da muss ich klug vorwärts gehen. Also dieses Maß ist das, was ich einüben muss, immer wieder die Mitte zu finden zwischen zwei Extremen. Und Aristoteles sagt, wie wirst du ein gerechter Mensch, indem du täglich gerecht handelst? Du musst das üben. Askese ist das griechische Wort dafür. Man lernt Gerechtigkeit oder andere Tugenden nicht aus Büchern, sondern indem man sie vollzieht. Leben ist Handeln, Leben ist Vollzug, Leben ist Einübung. Und daran können Sie etwas Viertes sehen, dass die Welt asymmetrisch ist. Die Lüge ist die Abweichung von der Wahrheit und nicht umgekehrt. Die Ungerechtigkeit ist die Abweichung von der Gerechtigkeit und nicht umgekehrt. Das Unglück ist die Abweichung vom Glück und nicht umgekehrt. Das heißt, der Mensch muss, um in der Welt sich zurechtzufinden, einen Horizont haben. Und dieser Horizont ist immer der Horizont des Positiven, weil das sein Orientierungspunkt ist. So ist auch das Licht immer der Horizont und nicht das Dunkel. Ich habe nie verstanden, warum die katholische Kirche so lange gekämpft hat gegen Kopernikus und Galileo Galilei, die gesagt haben, die Sonne steht im Mittelpunkt und nicht die Erde. Es ist viel sinnvoller, den Lichtkegel in der Mitte der Welt, des Kosmos zu sehen, Christus, das Licht der Welt, und nicht die dunkle Erde. Die Erde ist dunkel. Allein, weil die Sonne scheint, heute ist ein bisschen bewölkt, ist es hell draußen, weil jemand anderes das Licht gibt. Und auch da gibt es eine Asymmetrie. Sie können mit einer Kerze einen dunklen Raum erhellen, aber die Dunkelheit wird die Kerze nicht ausblasen können. Das kann der Wind, das können Sie mit Pusten. Die Dunkelheit hat keine Macht. Die Dunkelheit hat keine Kraft. Es gab eine Philosophie im 3. Jahrhundert, die Gnosis, die gesagt hat, das Dunkle und das Helle steht auf derselben Ebene, die guten Geister und die bösen Geister. Das ist logisch falsch. Die bösen Geister sind die mangelhaft Guten. Der Luzifer ist der abgestürzte Engel, der war nahe bei Gott. Er wollte dann sein wie Gott und ist abgestürzt. Das heißt, Sie sehen ganz einfach durch Beobachtung, dass die Welt asymmetrisch ist, dass das Gute der Horizont der Beurteilung ist und der Schlechte der Mangel daran. Also das wäre mal der erste Zugang des Menschen zur Welt, zum Versuch der Interpretation der Welt, über das Unerklärliche, über das Absolute, über die Asymmetrie der Welt und über unsere Begriffe, ethischen Begriffe, die implizit sagen, es sollte doch das Gute sein, auch Krankheit ist so ein ethischer Begriff, weil dahinter steckt, eigentlich soll doch Gesundheit sein. Und jetzt habe ich schon gesagt, die Versuche des Menschen, das zu erklären, auch mit Göttergestalten, auch den Tod zu erklären mit Göttergestalten, ist in der Weltgeschichte, könnte man sagen, ins Leere gelaufen. Die Erde gibt es etwa seit 13 Milliarden Jahren. Sie ist mit einem Urknall vielleicht entstanden. Gott hat sie ins Sein gesetzt, würden wir theologisch sagen. Und seitdem dehnt sie sich aus, mit Lichtgeschwindigkeit. Und da bekommen wir eine Ahnung von der Größe dieser Welt. Sehen Sie sich die Sternenhimmel an am Abend oder zählen Sie die Sandkörner am Meer oder das riesige Reservoir an Wasser, was wir haben. Vor 13 Milliarden Jahren entstanden die Welt und seitdem dehnt sie sich aus. Sie wird größer, hinein in einen Raum, unvorstellbar. Und dieser Gott, den wir Schöpfer nennen, ist der Gott, der auch in uns ist als der Heilige Geist. Ich werde gleich etwas sagen zum Christentum und den Grunddogmen, weil sie nämlich etwas aussagen über unsere Wirklichkeit und etwas aussagen über die Frage, wie wir zur Fülle des Lebens kommen. Christentum ist nicht etwas Zusätzliches, was ich auswendig lernen kann oder muss, sondern ist etwas, was mir den Weg zeigt, wie mein Leben gelingen kann, wie mein Leben zur Fülle kommt. Also die Suche des Menschen geht in die Leere, das Handy ist nicht auszuschalten. Vielleicht. Also die Suche des Menschen nach dem, wie Goethe sagen würde, was die Welt im Innersten zusammenhält, lief ins Leere. Der Mensch existiert etwa seit 40.000 Jahren. Er hat keine Antwort bekommen auf seine Frage. Er hat sie sich selber zurechtgebaut. Man könnte christlich sagen vielleicht, es war immer schon der göttliche Geist drin, auch im Hinduismus, auch im Buddhismus, auch in der griechischen Philosophie. Aber nur sehr versteckt, nur sehr indirekt. Und jetzt passiert eine kulturhistorische Wende, eine religionsgeschichtliche Wende. Mit dem Judentum ist noch relativ frisch, könnte man sagen, in der Weltgeschichte. Eine Sekunde angesichts der Länge der Existenz der Welt. Vor 3500 Jahren fängt nun dieser letzte Grund an, sich zu zeigen. Der letzte Grund, der alles im Sein hält oder der in allem ist, fängt an zu sprechen, so könnte man sagen. Das ist jedenfalls die Auffassung des Judentums. Gott ist sozusagen die Antwort auf die Frage des Menschen. Der Gott Jahwe gibt dem Menschen Antwort und er gibt ihm eine ganz einfache Antwort auf die Frage des Moses. Wer bist du denn? Was soll ich denn dem Volk Israel sagen, wer du bist? Sagt er ganz einfach, ich bin da. Ich bin der, der ich bin. Das ist im Grunde eine philosophische Antwort Gottes auf die Frage des Menschen. Er sagt einfach, ihr habt mich gesucht, 40.000 Jahre habt ihr nach mir gesucht. Ich habe mich nicht geoutet, könnte man sagen. Jetzt zeige ich mich. Wir haben ein wunderbares deutsches Wort dafür. Ich äußere mich. Man sagt, der und der Politiker hat sich zu dem und dem Thema geäußert. Er tritt nach außen. Übrigens auch das schnell gesagt, schauen Sie auf die Begriffe. Die Begriffe enthalten unglaublich viel Wahrheit, verdichtete Wahrheit, könnte man sagen. Also Gott äußert sich, Gott tritt aus sich selbst heraus, Gott spricht und dieses Sprechen ist gleichzeitig ein Handeln. Das hebräische Wort für Sprechen heißt Dabar, wird dann später ins Griechische übersetzt mit Logos und das haben wir dann leider übersetzt mit im Anfang war das Wort. Ich glaube, das ist viel mehr. Im Anfang war die Logik, könnte man sagen, im Anfang war die Urvernunft und im Hebräischen eben Dabar, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, wo Gott spricht. Wird etwas, wird Wirklichkeit, könnte man sagen. Aber ein ganzes Kapitel in dem Buch, Glauben, wie geht das? Was ist eigentlich Wirklichkeit? Da wirkt etwas. In Ihnen wirkt jetzt was, irgendwas. Und wenn es nur die Verstoffwechselung ist, der Semmeln, die Sie gegessen haben, oder Sie langweilen sich, oder Sie schlafen wieder ein, oder irgendwas. Irgendwas geschieht. Das Leben ist das Phänomen der ständigen Verwandlung, des ständigen Weiterschreitens. Und das eigenartige Phänomen ist, dass die 10 Minuten, die hinter uns liegen, nie wiederkommen, nie. Und die 10 Minuten, die vor uns liegen, noch nie da waren. Wir leben je neu ins Unbekannte hinein und in eine Zeit, die noch nie auf der Welt existiert hat. Das Einzige, was existiert, ist jetzt der Augenblick. Das Vergangene ist vergangen und das Kommende kommt, Zukunft kommt langsam auf mich zu. Also dieser Gott des Israel, des Volkes Israel beginnt sich zu zeigen, äußert sich, tritt aus seinem Versteck heraus. Ich habe die These vertreten, ich weiß nicht, ob sie stimmt, dass der Mensch wahrscheinlich erst jetzt, also relativ kurz in der Zeitgeschichte vor 3.500 Jahren, überhaupt in der Lage war, diese gewaltige Macht Gottes, der diesen Kosmos geschaffen hat, der sich ausdehnt mit Lichtgeschwindigkeit, zu ertragen. Das heißt ausdrücklich im Alten Testament, niemand, der Gott sieht, überlebt. Jeder, der Gott sieht, stirbt. Allein von Jakob heißt es, ich habe mit Gott gerungen und habe es doch überlebt. Also Gott kommt ganz von ferne, auch Moses hat ihn nicht gesehen. Er schleicht sich sozusagen an, könnte man sagen. Er offenbart sich in Dosen, also in kleinen Häppchen, könnte man sagen. Dosis, Fazit, Venenum ist ein alter Spruch der Medizin. Die Dosis macht das Gift. Eine Prise Salz ist gut für die Suppe. Mit einem Esslöffel Salz können Sie ein Kind umbringen. Und so kann Gott auch nicht die ganze Macht und Fülle seines Wirkens auf diese Welt werfen. Er hat diese Welt ins Sein gesetzt, das nennen wir Schöpfung. Und jetzt kommt er als ein personaler Urgrund, als ein Du, als ein Gegenüber auf die Welt zu und spricht mit Moses, mit Abraham, schickt sie auf deine Reise, schickt sie auf eine Berufungsreise, könnte man sagen. Sie wissen, wie die Geschichte weitergegangen ist. Es fiel vorhin schon der Begriff Freiheit. Gott befreit das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens. Die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte ist eine einzige Geschichte der Befreiung. Aus dem Tierreich entsteht der Mensch, Freiheit taucht auf. Das Volk Israel wird befreit aus der Knechtschaft Ägyptens. Später bei Jesus heißt es, zur Freiheit habe ich euch befreit. Ich werde gleich etwas sagen zur Frage der Freiheit, weil das etwas mit dem glückenden Leben zu tun hat, mit dem gelingenden Leben. Also der Gott Israels befreit sein Volk aus der äußeren Umklammerung. Wir nennen das in der theologischen Ethik oder Moraltheologie, ist das früher, Handlungsfreiheit. Gott befreit den Menschen dazu hin, dass er handeln kann. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn sie im Gefängnis sitzen, können sie nicht alles tun. Vor 20 Jahren gab es noch die Berliner Mauer. Da waren die Leute eingesperrt, konnten auch nicht tun, was sie wollten. Also Gott setzt an am Volk Israel und befreit dieses Volk aus der Knechtschaft Ägyptens. Und dieser Befreiungsweg ist ein mühsamer Weg. Auch das Weg zum Glück ist übrigens interessant, dass das Wort Glück im Neuen Testament nicht vorkommt, sondern die Fülle des Lebens. Und zur Fülle des Lebens gehören auch dunkle Seiten. Zur Fülle des Lebens gehören auch unglückliche Zeiten. Man kann das Leid und das Unglück aus der Welt nicht wegschaffen. Das hängt mit der Endlichkeit der Welt zusammen, meinetwegen auch mit der erbsündlichen Struktur. Luther hat gesagt, die Welt ist total kaputt durch die Ursünde des Menschen. Das Leid ist da. Die einzige Frage ist, wie gehe ich damit um und wie gehe ich durch das Leid hindurch? Ein Bild der Taufe übrigens, durchgehend durchs Wasser und drüben wieder hinauf. Also, der Gott Israels führt das Volk heraus aus der Knechtschaft, durch die Wüste hindurch, sein mühseliger Gang. Das Volk murrt, will wieder umkehren, will wieder zurückkehren zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Aber wenn die Freiheit einmal aufgebrochen ist, geht sie nie wieder zurück. Das, was mit der 68er Generation passiert ist, der Aufbruch, was jetzt in Afrika passiert, der Aufbruch der Menschheitsgeschichte aus der Umklammerung, wenn er einmal Platz gegriffen hat, geht er nie wieder zurück, ist fast wie bei einer Geburt, ist eine Einbahnstraße. Wenn das Kind einmal gezeugt ist, muss es heraus oder stirbt. Aber wenn es lebt, muss es irgendwann geboren werden. So ist das mit der Freiheitsgeschichte auch. Wenn sie einmal initiiert ist, kann sie nicht wieder rückgängig gemacht werden. Jetzt sagt Gott, das Volk Israel versteht mich nicht. Was kann ich tun? Und er macht das, was jeder Sporttrainer macht. Stimmt, ich war Junioren-Europameister im Dressurreiten, habe sehr viel Reitunterricht gegeben. Wenn man einem jungen Menschen beibringen will, wie Reiten geht, macht man es ihm am besten vor. Man steigt aufs Pferd und sagt, schau, so geht's. Und so hat es Gott auch gemacht. Darüber habe ich letztes Mal schon gesprochen. Gott wird Mensch. Leben, wie geht das? Ich bin das Leben, sagt Jesus. Ich bin die Wahrheit. Die Wahrheit ist lebendig. Kein totes Buch. Und ich bin der Weg. Es ist ein Prozess, Wahrheitsfindung, Glücksfindung. Es ist ein Prozess, ein ständiger Prozess, ein ständiges Weitergehen. Das hat man nicht. Das Glück hat man nie. Es stellt sich ein im Maße des richtigen Lebens, könnte man sagen. So wie ein schwacher Stern, wenn ich ihn direkt anschaue, sehe ich ihn nicht. Das hängt mit der Physiologie des Auges zusammen. Aber wenn ich ein bisschen daneben schaue, dann kann ich ihn sehen. So ist das mit dem Glück auch. Das Glück kann man nicht machen, man kann es nicht direkt anzielen, man kann aber richtig leben. Und wenn man richtig lebt, stellt es sich ein. Aber immer nur im Weitergehen. Ich finde eines der schönsten Bilder, Petrus läuft übers Wasser. Das ist ein Bild fürs Leben. Keine Haltestrecke mehr, kein rechts, kein links, aber eine Orientierung. Wendung zum Licht, Orientierung auf den, der ihn gerufen hat, dann braucht man keine Haltestrecke mehr und kann wie übers Wasser gehen. Dann wird das Leben ganz leicht, wie so ein Hovercraft-Boot mit hoher Geschwindigkeit. Also Gott wird Mensch und macht den Menschen vor, wie Leben geht. Im Alten Testament heißt es noch, du sollst dir kein Bild machen von Gott, du sollst den Namen Gottes nicht aussprechen. Der Christ darf sich ein Bild machen von Gott, er muss sich sogar ein Bild machen, weil Jesus Christus das Bild Gottes ist, die Ikone Gottes. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Durch ihn hindurch können wir wissen, wer Gott ist. Ohne arrogant zu sein, müssten wir sagen, die Christen sind die Einzigen, die wissen, wer Gott ist, weil sie durch die Person Jesu Christi einen Zugang haben. Und er sich sogar identisch setzt mit dem Vater. Ein Gott in drei Personen. Ich werde gleich etwas dazu sagen, was das eigentlich bedeutet. Also dieser Mensch, Jesus Christus, wird durchsichtig auf den göttlichen Vater. Der göttliche Vater ist nicht der mit dem Rauschebart, meine Damen und Herren, den wir in der Kunstgeschichte dargestellt haben. Das ist ein Versuch, wenn man sagt, da gibt es einen Sohn, da muss auch einen Vater geben, der Vater muss älter sein als der Sohn, also kriegt er einen Rauschebart. Der Gott des Volkes Israels ist der Schöpfergott, der dieses unglaubliche Universum in Gang gesetzt hat. Man könnte vielleicht jetzt über den Zen-Buddhismus, wo man schweigen lernt, so hat es mal mein Doktorvater ausgedrückt, eine Ahnung bekommen von diesem verschweigenden, schwebenden Schweigen Gottes, der im Hintergrund ist, der Vater, zu dem Jesus Vater sagt, Jahwe, der Schöpfergott. Also der Sohn lebt das Leben auf dieser Welt und er hinterlässt, und das hat auch mit unserem Thema zu tun, vor seinem Tod, den Heiligen Geist, der ist in uns. Jetzt möchte ich zwei Dinge sagen über die Dogmatik, die alle Christen verbindet. Wir glauben alle, evangelisch, katholisch, orthodox, wie auch immer, an einen dreifaltigen Gott, nicht an Allah und nicht an Jahwe und auch nicht an die hinduistischen Götter. Was soll das bedeuten? Nur zwei Dinge kann ich herausdestillieren, könnte man sagen. Das eine ist die Frage meiner Erkenntnis. Wie kann ich Gott erkennen? Die Menschen sagen, gehe ich in die Natur, da bin ich Gott nahe. Stimmt, Vater Gott. Es gibt aber noch mindestens zwei andere Dimensionen. Das menschliche Gegenüber, das menschliche Gespräch, die Beziehung, vielleicht die Liebe, wie auch immer. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das dritte ist der Gott in mir, der Heilige Geist in mir, der mich führt. Es gibt einen inneren Kompass, meine Damen und Herren, der sie führen will, und zwar zur Fülle des Lebens. Und was wir versäumt haben, wie mir scheint, in der christlichen Vermittlung, den Menschen zu helfen, diesen inneren Kompass zu entdecken. Der ist nämlich ständig in ihnen und wirkt ständig in ihnen. Ich rede jetzt mal nur von meiner katholischen Tradition. Wir haben Über-Ich-Strukturen entwickelt. Die Kirche sagt dir, was du zu tun hast. Die Eltern sagen, was du zu tun hast. Die Schule sagt dir, was du zu tun hast. Der Staat. Das ist notwendig für den jungen Menschen. Aber der Mensch, der älter wird, er muss zu einem Eigenstand finden. Und da muss ein Umbruch, ein langsamer, ein prozesshafter Umbruch stattfinden, von der Über-Ich-Struktur, die mir von außen sagt, was ich zu tun habe, hin zur inneren Autorität meiner Wahrheitsstimme, zur inneren Autorität Gottes in mir, den wir den Heiligen Geist nennen. Das ist wahre Autorität. Autorität kommt von augere, wachsen lassen. Die wahre Autorität lässt den Menschen wachsen und macht ihn nicht klein. Die innerweltliche Autorität ist immer in der Gefahr, den Menschen zu unterdrücken. Der Mensch soll aber wachsen. Er soll zur Fülle des Lebens heranwachsen. Er soll aufrecht stehen. Daher kommt das Wort Auferstehung. Also den Gott, den wir suchen müssten, ist der Gott, der uns groß machen will, der uns zu unserem Leben führen will, der ein Gott der Lebensentfaltung ist, ein Gott des Blühens, könnte man sagen. Der Apfelbaum blüht von alleine. Der kann gar nicht anders. Wenn er gepflanzt ist, dann wächst er und wächst und die Äpfel kommen im Herbst heraus. Genauso bei den Tieren. Sie wachsen, sie können gar nicht anders. Der Mensch alleine muss sich für dieses Wachstum aktiv entscheiden. Er kann sich nämlich auch dagegen entscheiden. Er kann das Leben blockieren. Und ein Großteil unserer religiösen Vermittlung, scheint mir, hat zu einer Lebensblockade geführt und nicht zu einer Lebensentfaltung. Der wahre Gott des Christentums ist aber ein Gott der Lebensentfaltung. Das sehen Sie in allen Teilen der Bibel. Die ganze Bibel ist erstens voll von Heilungsgeschichten. Der Mensch soll innerlich heil werden, er soll ganz werden, er soll zur Fülle des Lebens finden. Zweitens finden Sie Wachstumsgleichnisse. Mit dem Himmelreich ist es wie mit den Bäumen, die wachsen. Mit einem reichen Mann, der zurückkehrt und seine Diener vorfindet und sie fragt, was hast du mit deinen Talenten gemacht? Du hast 5 Talente mitbekommen, hast du 10 draus gemacht? Also der Mensch soll seine Talente zur Entfaltung bringen. Er soll mitschöpferisch tätig sein mit der Schöpferkraft Gottes. Er soll nicht nur rumsitzen und nichts tun. Der eine, der sein Talent vergräbt, wird gescholten. Sozusagen die größte Sünde, könnte man fast sagen, herumzusitzen und nichts zu tun. Gott sagt, mach was aus deinen Talenten und nicht nur nutze sie, sondern vermehre sie. Gewinne etwas Neues hinzu, was du gestern noch nicht konntest. Das ist diese Lebensdynamik, die immer weiter nach vorne schreitet, wie der Baum. Der kann gar nicht anders. Der bringt nächstes Jahr wieder Früchte. Vielleicht mehr Früchte, vielleicht auch weniger, je nachdem, wie gut er gegossen worden ist. Und so soll es der Mensch auch. Sie hören immer wieder im Neuen Testament komparativische Formeln. Martha und Maria. Maria hat das Bessere erwählt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Die toten Reben werden herausgeschnitten. Das Tote in euch soll herausgeschnitten werden, damit ihr mehr Frucht bringt. Ihr könnt ja mal in Ihre Biografie schauen, wo Krankheiten vielleicht, wo etwas herausgeschnitten wird, auch operativ, ganz einfach, vielleicht doch dazu geführt haben, dass man nachdenkt über das Leben, dass ich plötzlich sage, ich könnte noch was anderes machen. Mein Leben könnte sich noch ganz anders entfalten. Krankheiten sind Krisen, die durchaus etwas aufzeigen können, was in meinem Leben zu kurz gekommen ist. Also, dieser Gott ist ein dreifaltiger Gott. Er zeigt sich in unterschiedlicher Weise, könnte man sagen, als der Grund von allem, Schöpfergott. Als der Gott im zwischenmenschlichen Gegenüber und als der Gott in mir, als Heiliger Geist, der mich aufrichten will. Stärke ist eine der Gaben des Heiligen Geistes. Erkenntnis, Weisheit, Einsicht. Der Christ müsste zu tieferer Einsicht kommen. Er müsste zu größerer Erkenntnis kommen. Credo ut intelligam heißt es bei Anselm von Canterbury. Ich glaube, damit ich einsehe. Auch das haben wir ja vollkommen verdreht in der Gesellschaft, meine Damen und Herren, in der Geschichte. Das höre ich ja in allen Vorträgen. Der Gläubige ist dumm, der glaubt nur und der Kluge denkt und weiß. Und genau umgekehrt ist es. Zu einem vernünftigen Glauben muss man eine ganze Menge wissen, was Menschen alles glauben für einen Unfug und viel Geld dafür ausgeben. Glaube hat etwas zu tun mit einer existenziellen Beziehung, die ich eingehe. Ich glaube dir, nicht ich glaube irgendetwas, sondern ich glaube dir, dass du mich nicht betrügst. Ich glaube dir, Gott, dass du mich nicht in die Irre führen willst. Ich glaube dir, Gott, dass du es gut mit mir meinst, dass du mein Leben zur Entfaltung bringen willst. Das ist die Frage des Glaubens, etwas Personales. Und damit ich diesem Gott, dem ich folgen soll, aber nicht damit ich fremdbestimmt werde, einer Über-Ich-Struktur folgen, sondern meinem innersten Wesenskern folgen. Damit ich das schaffe, einigermaßen zeigt er sich in unterschiedlicher Weise, ich sage noch einmal, in der Natur, in menschlichen Begegnungen und in mir. Mehr brauchen Sie zum Dogma der Dreifaltigkeit nicht zu wissen. Vielleicht noch eines. Gott war auch vor der Schöpfung schon da, ist der Einzige, der immer schon da war. Gott ist selbstverständlich, könnte man sagen. Gott versteht sich aus sich selbst heraus. Wir verstehen uns von anderem her. Wir sind Österreicher, Deutsche, wir sind Mann, wir sind Frau. Gott ist der Einzige, der sich aus sich selbst heraus versteht. Er ist selbstverständlich, könnte man sagen. Ich habe das versucht, in dem Buch Leben, wie geht das, mal hinzuweisen auf die Selbstverständlichkeiten, die gar nicht selbstverständlich sind, dass unser Herz schlägt, dass die Semmeln jetzt verstoffwechselt werden, dass wir einigermaßen gesund sind, dass das Immunsystem funktioniert, sind alles Dinge, die von selbst gehen. Sie weisen im gewissen Sinne auf etwas Göttliches hin, auf das Selbstverständlichste, der Gott selbst ist, weil er sich aus sich selbst heraus versteht. Also Gott war vor der Welt schon da und in einem Beziehungsgeschehen. Wenn es heißt, Gott ist die Liebe, dann geht das nur mit einem Beziehungsgeschehen. Also muss Gott in sich ein Beziehungsgeschehen sein. Deswegen ist es sinnvoll, an einen dreifaltigen Gott zu glauben, weil das ein ständiges Beziehungsgeschehen zwischen Vater, Sohn im Heiligen Geist ist, wenn Sie wollen. Der Heilige Geist ist das Bindeglied zwischen Vater und Sohn. Zweitens sind sie ganz unterschiedlich. Polarität, Pluralismus könnte man sagen, schon in Gott angelegt, für die Politik von großer Bedeutung. Und für die ganze Frage der Freiheit. Nur wenn Gott so frei ist, dass er nichts braucht, kann er die Welt aus freien Stücken schaffen. Wenn er die Welt schaffen müsste, um ein Gegenüber zu haben, wäre er nicht frei. Und nur wenn Gott ganz frei ist, ich kann das hier nur andeuten, kann auch der Mensch langsam frei werden. Hat für die Politik, für die Demokratie eine höchste Bedeutung, unser Gottesbild. Ganze Diskussion jetzt in Afrika, ist der Koran überhaupt fähig, Demokratie aufzubauen, von seinem Gottesbild her? Das will ich jetzt nicht betonen oder nicht ausführen. Der christliche dreifaltige Gott hat immense Bedeutung für unser Alltagsleben, was wir oft nicht wissen. Ein Gott in drei Personen, Sie haben es in der Juristerei, Rechtspersonen sprechen wir, Personenbegriff in der Medizinethik, ein ganz wichtiger Begriff. Die Individualität des Einzelnen, die Hochschätzung des Einzelnen kommt aus dem Judentum, eben Bild Gottes, Würde des Menschen, dann wird es übersetzt bei Immanuel Kant. Oder eben bei Paulus, vor Gott sind alle Menschen gleich. Also diese Hochschätzung des Menschen kommt aus diesem Gottesbild. Gott zeigt sich in unterschiedlicher Weise und ihm kann ich folgen. Und etwas Zweites. Von Jesus wird gesagt, er war ganz Gott und ganz Mensch. Wir nennen das die Zwei-Naturen-Lehre. Er hat auch zwei Willen in sich. Goethe hat das so übersetzt. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust. Das ist das Phänomen der Zerrissenheit, meine Damen und Herren. Zur Fülle des Lebens komme ich nur, wenn ich meine innere Zerrissenheit schrittweise überwinde. Und diese innere Zerrissenheit kann ich nur überwinden, indem ich mich an den ankoppele, der in sich diese innere Zerrissenheit überwunden hat. Jesus ist deswegen der Erlöser, nicht weil er am Kreuz gestorben ist, sondern weil er in sich die Ausgespanntheit zwischen dem Menschen, der immer schon bei der in der Ewigkeit ist, als absolutes Wesen, und der Endlichkeit, das hat er überwunden in sich. Deswegen heißt eine Ethik von einem großen Jesuiten Theodramatik, das dramatische Geschehen zwischen Gott und Mensch, am besten dargestellt in Gethsemane, in der Leidensszene, wo Jesus sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er ringt mit seinem Vater. Das ist nicht einfach so Peanuts. Auch der Weg zur Fülle des Lebens ist nicht einfach Peanuts. Aber wenn man sich anhängt an den, der diese innere Zerrissenheit in sich selbst überwunden hat, weil er immer mehr dem Willen seines Vaters gefolgt ist, nur dann werde auch ich meine innere Zerrissenheit überwinden können. Das ist das, was wir Heilung nennen, heil machen. Das Zerrissene, der griechische Begriff für Zerrissenheit heißt Diabolos, das Diabalein, das Auseinanderwerfen, das Zerstreuen, das Zerreißen, das sind die Gegenkräfte, könnte man sagen, die es in der Welt gibt. Diese Kräfte kann ich nur überwinden, wenn ich mich anhänge an den, der sie überwunden hat. Und deswegen sprechen wir vom Symbol, vom Realsymbol Jesu Christi, was wir in jeder Messfeier, jetzt sage ich es mal katholisch, aber das können Sie auch für das Abendmahl so definieren. In dieser Nähe zu diesem Jesus Christus geschieht Heilung, geschieht schrittweise, nicht von heute auf morgen, Überwindung der inneren Zerrissenheit. Und wenn Sie sich anschauen, dass die Volkskrankheit Nummer eins Depression ist, dass es viele Krebserkrankungen gibt, dass Burnout-Syndrome kommen, dann hängt das auch damit zusammen, dass die Menschen mit dieser Vielfalt und der Pluralität in der Welt nicht mehr zurechtkommen. Und wir Christen hätten nur eine Aufgabe, ihnen zu helfen, ihre innere Mitte wiederzufinden, eine innere Stabilität zu finden, ihren inneren Halt zu finden in sich. Ich habe sogar in dem Buch Glauben, wie geht das, was ich noch nie gemacht habe, am Schluss ein paar praktische Anleitungen gegeben. So nach dem Motto, dreimal täglich eine Pille, dreimal täglich schweigen, dreimal täglich 10 Minuten Stille, den Tag unterbrechen, was in den südlichen Ländern gemacht wird, Siesta, dass ich mal Urlaub im Alltag bekomme. Und dann werden Ihre Verhandlungen anders gehen. Dann werden Sie bessere Entscheidungen treffen. Ich habe gerade gesagt, wir sagen vom Heiligen Geist, die 7 Gaben, Erkenntnis, Einsicht, Rat. Christentum muss zu besserem Leben führen, sonst ist es vollkommen überflüssig. Wir müssen auch die Leute nicht in die Kirche führen. Die Kirche ist dazu da, den Menschen zu Gott zu führen. Und überall da, wo sie den Weg zu Gott verstellt hat, was oft genug passiert ist, hat sie ihre Aufgabe nicht erfüllt. Warum soll die Kirche den Menschen zu Gott führen? Weil wir davon ausgehen, dass dieser Gott ein guter Gott ist und dass die Anbindung an ihn zu einem besseren Leben führt. Er ist ein Gott des Lebens, er ist ein Gott der Erkenntnis. Er soll mir erkennen, mir helfen, mich zu erkennen, den anderen zu erkennen als den anderen. Er soll mir helfen, meine Berufung zu finden. Wenn wir die Sakramente anschauen, Firmung oder Konfirmation in der evangelischen Tradition, ja, da heißt es immer, jetzt soll der Mensch gestärkt werden. Das reicht ja nicht hin. Wenn wir das ernst nehmen, ist der Heilige Geist eben jener, der uns zur tieferen Erkenntnis führt. Und wir werden gefirmt mit dem Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist soll uns durch dieses Leben führen. Das ist der Kompass in mir. Tiefere Erkenntnis, tiefere Einsicht. Was kommt nach der Firmung oder nach der Konfirmation? Zwei große Lebensentscheidungen. Wie finde ich meinen richtigen Beruf? Stichwort Berufung. Und wie finde ich den richtigen Lebenspartner? Und das hat was mit dem Wirken des Geistes in mir zu tun, wie Menschen zusammengeführt werden. Am Traualtar heißt es dann, was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht trennen. Ja, wenn das Gott gemacht hat, dann kann es der Mensch auch gar nicht trennen. Aber viele Ehen scheitern, weil gar nicht Gott die Menschen zusammengeführt hat, sondern psychologische Mechanismen, wie wir wissen. Und das bricht dann spätestens in der Lebensmitte auseinander. Darüber habe ich das letzte Mal gesprochen, Leben, wie geht das? Die zwei großen Krisen, Pubertät, wo wir die Firmung spenden, Konfirmation, damit der Mensch durch diese Krise hindurchkommt. Und dann in der Lebensmitte haben wir gar kein Sakrament. Gestern hat mir eine Dame gesagt, doch, das Sakrament der Beichte, da kann ich nochmal mein Leben reflektieren, da kann ich nochmal hinschauen, was ich alles falsch gemacht habe. Ich kann Gott um Verzeihung bitten und kann nochmal neu anfangen. Ich will noch ein paar Sätze sagen zur Taufe und komme dann schon bald zum Ende, weil ich nicht länger als 45 Minuten reden soll. Taufe ist das grundlegende Sakrament, was den Christen zum Christen macht. Sie haben das mitverfolgt in der Presse, jetzt die große Debatte der Beschneidung. Die Juden werden beschnitten als Zeichen des Bundes Gottes. Und da hat man gesagt, darf man das machen? Darf man Menschen beschneiden? Ist ja eine Körperverletzung, es liegt keine medizinische Indikation dafür vor und die Kinder können nicht zustimmen. Das war eine lange Diskussion, die ist auch noch nicht beendet. Und dann hat mir jemand gesagt, na, ihr Christen macht doch dasselbe mit der Taufe. Aber ich sagte, na, Taufe ist keine Körperverletzung. In der Tat, durch die Taufe kriegen Menschen ein Prägemal, wenn sie wollen. Man kann aus der Kirche eigentlich nicht austreten. Man müsste sich enttaufen lassen. Die Frage des Austritts aus der Kirche geht nur in Österreich und Deutschland wegen der Kirchensteuer, wegen des Kirchenbeitrages, weil das gekoppelt ist. Aber ansonsten bleibt natürlich der Christ ein Christ. In Deutschland ist das jetzt lange diskutiert. Was ist eigentlich, wenn jemand austritt, weil er das nicht mehr bezahlen will? Darf er dann gar nicht mehr in die Kirche kommen? Ist er nicht immer noch ein Christ und so weiter? Das wird sich langsam jetzt neu entfalten, dieses Problem, möglicherweise auch angesichts der Katastrophe in Limburg, wo die Leute sagen, wir zahlen doch keine Kirchensteuer mehr dafür, dass ein Bischof in Saus und Braus lebt. Ich will dazu nichts sagen, aber das wird die Kirche noch einmal, meine katholische Kirche, sehr erschüttern. Also was ist Taufe? Auch da kann ich nur 3-4 Sätze dazu sagen. Johannes der Täufer hat auch schon getauft mit Wasser. Auch wir taufen Kinder mit Wasser. Aber Jesus sagt, mit Heiligem Geist. Also das ist ein verändertes Wasser. Was ist Wasser? Warum Wasser? Warum gerade Wasser? Wasser ist lebensnotwendig. Wenn Sie die ganzen Weltraumforschung anschauen, die Leute schauen immer nur auf eines, gibt es auf dem Planeten Wasser? Weil Wasser ist notwendig zum Leben. Ich werde nie vergessen, mein Vater war Apotheker, Pharmazeut, hat mir immer erklärt, wozu das Chlorophyll gut ist. Ich habe jetzt Exerzitien gegeben für Mönche in einem Kloster, den habe ich 2 Tage nur erklärt, wie ein Grashalm funktioniert. Weil ein Grashalm ist das größte Wunderwerk auf der Welt. Er ist grün, er hat Chlorophyll in sich. Und dieses Chlorophyll verwandelt Sonnenlicht, CO2 und Wasser zu Stärke, zu Zuckermolekülen. Das können die Kühe fressen. Wenn wir die grünen Pflanzen nicht hätten, wäre kein Leben nur möglich. Das ist übrigens auch interessant, botanisch, medizinisch, dass der Mensch andersherum atmet wie die Pflanze. Der Mensch nimmt Sauerstoff auf und gibt CO2 ab und die Pflanze nimmt CO2 auf und gibt Sauerstoff ab. Ganz einfach und gut gemacht, könnte man sagen. Deswegen ist es gut für eine Stadt wie Wien, wenn sie viel Wald hat, dann wird viel Sauerstoff produziert. Also so ein Grashalm. Sie können ja mal rausgehen nachher in der Pause und Grashalme zählen. Allein auf dieser Wiese stehen Millionen von Grashalmen. Und jeder Grashalm ist ein Wunderwerk, weil er Sonnenlicht und CO2 und Wasser in Stärke verwandelt, in Zuckermoleküle, was wir entweder selber essen können, im Blattsalat oder so, oder die Kühe, die halt das Gras fressen und wir futtern halt die Kühe hinterher. Also Wasser ist lebensnotwendig. Zweitens, Wasser reinigt. So haben wir die Taufe oft gesehen. Man muss von der Erbschuld befreit werden. Das können heute viele Menschen gar nicht mehr verstehen. Wasser ist ein Reinigungsmittel. Und es hat was Interessantes. Es hat eine Ambivalenz. Es kann auch zerstörerisch sein im Tsunami. Oder nehmen Sie Turmspringer. Wenn Sie vom 10-Meter-Turm springen und kommen falsch auf dem Wasser auf, zerreißt es Ihnen die Gedärme, sind Sie tot. Es ist wie Beton. Wenn Sie richtig eintauchen, ist es butterweich. Das hat genau das Volk Israel erkannt. Gott führt das Volk heraus aus der Knechtschaft Ägyptens in die Freiheit durch das Rote Meer hindurch. Die Befreiung Israels hängt mit Wasser zusammen, Durchzug durchs Rote Meer. Und dann kommen die Ägypter hinterher, ein brutales Bild. Ich habe da versucht, einiges darüber zu schreiben, wie man das vielleicht verstehen könnte. Das Volk Israel sagt, dieser Gott hat Macht, der ist gewaltig, der kann das, der führt uns da durch. Und dann fließt das Wasser wieder zusammen. Sie kennen die Geschichte, das ägyptische Volk wird vernichtet. Da kann man sagen, ist ja brutal. Das ist eine alttestamentarische Sprache, die man eigens verstehen muss. Darüber werde ich jetzt nichts ausdrücklich sagen. Also Taufe, Reinigung, lebensnotwendig und untergetaucht werden. Die Sakramente, von denen wir sprechen, sind nicht etwas, was wir jetzt mit dem Kind machen, sondern das etwas, was etwas aussagt über das Leben. Der Mensch kommt in die Krise, das Wasser steht ihm bis zum Hals. Ich habe letztens mit einer Dominikanerschwester in Wien gesprochen, sie hat das sehr prononciert auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, keiner kommt durch die Nacht seines Lebens, also kommt ohne die Nacht des Lebens durch dieses Leben hindurch. Das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich habe das erlebt in Amerika bei Erwachsenentaufen. Da gehen die Menschen drüben rein ins Taufbecken, werden untergetaucht und werden drüben wieder rausgeführt. Gott führt mich da durch. Das ist ein Lebensprogramm. Und wissen Sie, wo das noch vorkommt? Im Glaubensbekenntnis. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Gott steigt mit mir in die dunkelste, tiefe Seelenlandschaft meiner Seele hinab. Das, was die Psychotherapie heute tut, Menschen zu helfen, ihre dunklen Seiten aufzuarbeiten, die Verdrängung aufzuarbeiten, die Ängste aufzuarbeiten, das ist eine zutiefst christliche Aufgabe. C.G. Jung hat schon 1940 gesagt, wir Psychotherapeuten müssen heute etwas tun, was eigentlich der theologischen Fakultät zukäme. Wir haben aber gar keine Priester dafür. Wir haben gar keine Menschen, die dafür ausgebildet sind. Wir haben eine zutiefst priesterliche Aufgabe, den Menschen zu sagen, jetzt wird dein Kind getauft oder du als Erwachsener. Das hat was mit deinem Leben zu tun, und zwar für das ganze Leben gilt das. Du kommst möglicherweise aus der Krise mit eigenen Kräften nicht heraus. Aber wenn du Gott vertraust, er wird dich durchführen, auch durch die tiefen Seelenlandschaften, auch durch die dunkle Nacht, wie das die Mystik nennt. Er wird dich durchführen. Er wird dir helfen, das, was in dir dunkel und verdrängt ist, ans Licht zu bringen. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie mal mehr beten oder ins Kloster gehen, dass da auch viel Dunkles hochkommt. Das muss erlöst werden. Rilke sagt einmal, auch in dem Dunklen liegt viel Erlösendes, viel Kreatives. Wenn wir das verdrängen, dann kommt spätestens in der Lebensmitte die Krise der Depression. Davon habe ich genug erlebt in der Psychiatrie, auch in der Apotheke, wo ich gearbeitet habe, wo ich Psychopharmaka verkauft habe, jedes zweite Medikament, Psychopharmakon, besonders in der Lebensmitte. Weil dann hören die Kräfte auf, die mich das kompensieren lassen, die mich das verdrängen lassen, wo ich nicht mehr hinschauen will. Der Christ muss hinschauen, auch auf das Dunkle. Und das schafft er nur an der Hand Gottes. Das haben wir schon im alten, in der griechischen Philosophie, durch den Hades hindurch, durch die Unterwelt hindurch, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ich werde nie vergessen, ich sage es nochmal, ich weiß nicht, ob ich es letzte Mal schon erzählt habe, die Geschichte von einem Psychiater, Professor Gaetano Benedetti, der gefragt wurde, der Professor, ist Schizophrenie heilbar? Da sagte er, die schweren Fälle eher nicht. Dann dachte er kurz nach und sagte, es sei denn, Sie gehen mit Ihrem Patienten als Therapeut täglich über 10 Jahre durch die Hölle seiner Ängste. Täglich über 10 Jahre durch die Hölle seiner Ängste. Das ist das, was im Glaubensbekenntnis zusammengefasst ist, verdichtet ist, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Gott geht mit uns, ich bin ganz fest überzeugt, ohne die Anbindung an Gott gibt es keine wirkliche Heilung. Auch die Psychotherapie kann nicht heilen. C.G. Jung hat schon gesagt, als Psychotherapeut immerhin und Psychiater, ich hatte keinen Patienten jenseits der Lebensmitte, der nicht ein eigentliches Problem im Bereich des Religiösen hatte, dessen eigentliches Problem nicht das Problem der religiösen Einstellung war. Die Psychotherapie kann das ein bisschen auflockern, sie kann ein bisschen den Menschen heranführen an die Grundproblematik, aber dann muss es durchstoßen. Ich habe am Ende des Buches viel geschrieben über Christentum und Politik, Christentum und Wirtschaft, Christentum und Psychologie, Christentum und Medizin. Kann ich jetzt alles nicht ausführen, können Sie aber nachlesen. Also die Taufe als Bild der Reinigung, der Ernährung und des Aufarbeitens meiner tiefsten dunklen Seiten, dass ich hindurchgehe durch die dunkle Nacht. Wasser steht immer auch für das Unbewusste. Vieles schlummert in mir, was ans Licht kommen muss. Und die Anbindung an Gott wird mich dahin führen. Paulus sagt, in der Schwäche bin ich stark. Das kann einen schwach machen möglicherweise. Es gibt eine Geschichte von Mechthild von Magdeburg, einer Mystikerin. Da geht ein Jüngling zu ihr und sagt, Schwester, beten Sie für mich, mir geht so schlecht. Dann sagt die Schwester zu dem Jüngling, überleg dir das gut, schlaf mal eine Nacht drüber und morgen kommst du wieder. Er kommt wieder, ich habe es mir überlegt, beten Sie für mich. Da sagt die Schwester, gut, mache ich. Nach 3 Tagen später kommt er wieder und sagt, Schwester, hören Sie auf zu beten, mir schwinden die Kräfte. Es kann passieren, dass das Gebet dazu führt, ich will Ihnen aber gar keine Angst machen, wir werden ganz positiv enden, okay? Es kann dazu führen, dass das Gebet etwas ans Licht bringt, dass ich ganz schwach werde, wie der Paulus sagt, aber in dieser Schwäche die Kräftigkeit Gottes sich zeigt. dass ich nicht weiter weiß, aber er mich durchführt. Das ist das Bild der Taufe. Über die Firmung habe ich schon etwas gesagt, Konfirmation. Wir taufen mit Heiligen Geist, wir werden gefirmt mit dem Heiligen Geist. Ich soll tiefer einsehen, was es mit meinem Leben auf sich hat. Ich soll tiefer erkennen, das sind die Gaben des Heiligen Geistes. Ihm soll ich mich anvertrauen. Ich wiederhole noch einmal, der Geist in mir, der mich meinen Weg führen will und nicht die Über-Ich-Struktur einer Kirche. Wir brauchen die Kirche, wir brauchen auch die Sakramente, sind übrigens Heilmittel, wie die Medikamente sind, Mittel zum Heilwerden. So ein Sakramente, heilige Heilmittel, wenn Sie so wollen. Dass wir die in der Geschichte lange missbraucht haben und Luther zu Recht protestiert hat, Ablassbriefe, Beichte. Vielleicht sage ich noch einen Satz zur Beichte, die ja in der protestantischen Tradition noch da ist. Im Gesangbuch stand das lange vorne noch drin, aber im Grunde außer Kraft gesetzt, das könnte man fast sagen. Luther hat natürlich zu Recht protestiert in Rom, hat gesagt, ihr könnt auch nicht den Leuten Angst machen, dann müssen sie zahlen, damit die Seele aus dem Kasten springt, Ablassbriefe. Beichte ist ein großes Instrument, ich habe viele Menschen sterben sehen im Krankenhaus und das Schlimmste ist, wenn Menschen sagen, schauen Sie, Herr Doktor, jetzt bin ich 80 Jahre alt geworden, jetzt muss ich bald sterben in 14 Tagen, ich schaue zurück auf mein Leben und wenn ich zurückschaue, eigentlich habe ich es vertan. Frau ist mir weggelaufen, ich wollte immer nur viel Geld verdienen, die Kinder sind auch nicht so gut gelungen. Und jetzt kann ich es nicht wieder gut machen. Letztens saß auch bei mir eine ältere Dame und sagt, ich hätte so vieles gerne anders gemacht, jetzt kann ich es nicht wieder gut machen. Und das ist die Größe Gottes, dass er dem Menschen, der sein Leben vertan hat, noch einmal entgegenkommen kann und sagen kann, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sitzen, wie es mit dem Mörder ist, der mit Jesus zusammen gekreuzigt wird. Der eine bleibt arrogant und sagt, Junge, tu was für uns. Und der andere sagt, nee, der ist ungerecht verurteilt worden. Wir hängen hier zurecht. Zudem sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sitzen. Das ist die Größe der Beichte, dass ich trotz der Tatsache, dass ich alles vertan habe im Leben, dass Gott mir entgegenkommen kann. Und dem sagt er sogar, ist der erste Heilige, wenn Sie so wollen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sitzen. Sie können ja erstmal aus der katholischen Tradition kommen, was wir daraus gemacht haben. Eins der Sakramente, die wir am meisten verhunzt haben. Ich habe in dem Buch geschrieben, Sie haben es auch auf dem Klappentext vorhin draufgeschrieben, bestimmte Teile des Christentums haben wir bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Und dazu gehört dieses große Versöhnungsinstrument der Beichte, was wir zu einem Instrument des Geldes gemacht haben, der Machtausübung und nicht als Instrument der Heilung, der Befreiung, des inneren Neuwerdens, des Neuanfangs. Über Kommunion könnte man viel sagen. Abendmahl, Sie haben begonnen mit einem Frühstück, ich finde das wunderbar. Jesus hat begonnen mit einem Abendmahl. Das Zentrum des Christentums ist eigentlich das, was Sie hier machen. Und dann hat man es ritualisiert. Abendmahlsfeier. Die Nahrung, die Sie jetzt aufnehmen, verstoffwechselt sich. Das ist übermorgen Ihr Fleisch und Blut. Sind Ihre Nervenzellen, sind Ihre roten Blutkörperchen. Fremde Eiweiß, Aminosäuren werden Ihr eigenes Eiweiß, Ihr eigene Aminosäuren. Wenn Sie das jetzt übertragen, ich will jetzt nicht in einen Konfessionsstreit, was jetzt Abendmahl und was Kommunion ist, Leib Christi. Aber wenn wir das ernst nehmen, dass es ein göttliches Brot ist, wie immer wir das verstehen, und wir nehmen das zu uns, dann wird auch dieses Brot mein eigenes Fleisch und Blut. Und so wird der Mensch schrittweise vergöttlicht. Und meine Damen und Herren, wir müssen das ernst nehmen. Der Mensch soll vergöttlicht werden. Pascal hat einmal gesagt, der Mensch überschreitet den Menschen um ein Unendliches. Der Mensch soll immer mehr Gott werden, in Anführungsstrichen, durch die Führung des Heiligen Geistes, um wirklich Mensch zu bleiben. Es gibt den Punkt, wo der Mensch nicht mehr weiter reift, nicht mehr weiter wächst, das menschliche Niveau unterschreitet. Der Mensch muss immer tiefer hineinwachsen in den wir Gott nennen, weil er nur dadurch seine eigene Identität findet. Aus 5 Talenten 10 macht und so weiter. Kommen zum Ende, das gilt besonders fürs Alter. Die Menschen werden mit 60 pensioniert, leben aber bis 90. Und ganz wichtig ist, nach dem alten Talente-Gleichnis, dass man jetzt noch die Talente, die bisher brach gelegen sind, dass man die noch zur Entfaltung bringt, sich karitativ einsetzt für andere. Vielleicht nochmal ein Studium beginnt. Ich habe viele Hörer an der Uni in Wien, die schon jenseits 60 sind, die sagen, jetzt kann ich endlich mal das verwirklichen, was ich immer schon machen wollte. Wir wissen von der Hirnphysiologie, dass das sehr günstig ist für die Hirnphysiologie, wenn ich noch aktiv bin, wenn ich nicht vereinsame. Wir wissen von der ganzen Euthanasie-Debatte, dass die Menschen, die gut betreut sind in Hospizstationen, keinen Wunsch äußern, getötet zu werden. Also das, was sie hier machen, aktiv zu sein, dran zu bleiben, weiterzuwachsen, Orientierung zu finden im Inneren, in der Anlehnung an den Heiligen Geist, dann wird ihr Leben zur Entfaltung kommen. Also ich fasse zusammen. Der Dalai Lama wurde mal gefragt, was heißt für Sie Gebet? Und er sagte, hineinhorchen in mich und schauen, was sich da bewegt, was sich da regt. Und da gibt es verschiedene Stimmen, die ich da hören kann. Die Stimme der Mutter, des Vaters, des Staates, der Kirche, aber auch die Stimme des Heiligen Geistes. Das nennen wir in der Tradition die Unterscheidung der Geister. Ich kann diese Stimmen in mir unterscheiden lernen. Was ist christliche Spiritualität? Wie finde ich zur Fülle des Lebens? Jesus hat es vorgemacht, obwohl es schwer war, auch durch das Kreuz hindurch, indem er den Willen des Vaters getan hat. Aber der Wille des Vaters ist eben keine Fremdbestimmung, keine Über-Ich-Struktur, sondern der Wille Gottes in ihm, der Heilige Geist in ihm. Und nur so findet er seinen Frieden. Wir sprechen immer davon, der Friede sei mit euch. Ja, das stimmt. Das ist aber ein ganz tiefer innerer Prozess. Ignatius von Loyola, der Gründer des Jesuitenordens und Zeitgenosse Luthers, hat das auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, überall dort, wo ich den Willen Gottes erfülle, finde ich meinen inneren Frieden, meine innere Lebensfülle, könnte ich sagen. Finde ich meinen Enthusiasmus, mein In-Gott-Sein, meine Lebensdynamik, meine Berufung. Und überall, wo ich da herausfalle, werde ich unruhig, zerrissen, unglücklich, bekomme Angst. Das sind alles Phänomene, die wir täglich haben. Wir kriegen das nie so fest hin, aber wir sollen uns immer wieder neu einstellen darauf, dass ich meinen Frieden finde. Muss ich vielleicht mal einen Nachbarn besuchen oder muss ich hier Frieden schließen mit anderen Menschen? Was geht in mir vor? Was finde ich dort vor? Und wie finde ich in diesem ganzen Stimmengewirr die Stimme Gottes? Ich habe den Freiheitsbegriff genannt und damit möchte ich schließen. Das Alte Testament befreit den Menschen aus der äußeren Struktur der Knechtschaft Israels. Das Neue Testament, Jesus Christus, will den Menschen befreien von seinen inneren Verstellungen. Zur Freiheit habe ich euch befreit. Wir sind alle gebrochen durch Verstellungen, durch Elternhaus, auch durch Erbsünde meinetwegen und können nicht wollen, was wir sollen. Paulus sagt, ich verstehe mich selber nicht, ich will das Gute tun und tue doch das Böse. Das heißt, wir müssen dazu hin befreit werden, das Gute auch tun zu können. Und der dritte Begriff für Freiheit heißt Wesensfreiheit, also Handlungsfreiheit, Befreiung von äußeren Knechtschaften. Willensfreiheit, Befreiung von inneren Knechtschaften, von inneren Zwängen, von inneren Verstellungen, schrittweise. Dazu hin, dass ich mein Wesen vollziehen kann, dass ich werde, wenn Sie wollen. Dass ich meine Identität finde. Und das ist ein langer Prozess, ein langer Weg. Aber das ist der Weg zur Fülle des Lebens, wenn ich mit mir identisch bin. Das gelingende Leben besteht darin, dass ich sein kann, dass ich vollziehen kann, was ich vom tiefsten Herzen möchte. Dass, wenn Sie wollen, meine Wünsche in Erfüllung gehen. Es gibt einen Satz von Ignatius von Loyola, der heißt, nur wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie ihn nur ließen. Das ist das Schwierigste, diese göttlichen Kräfte in sich zuzulassen, diesen Antrieben zu folgen und dadurch zur Fülle des Lebens kommen. Also machen Sie es wie der Dalai Lama. Horchen Sie dreimal täglich in sich hinein. Schauen Sie, was Sie für Entscheidungen treffen. Aus welchen Motiven? Ob Sie dem Geist Gottes folgen, ob Sie dem Willen Gottes folgen. Und eins verspreche ich Ihnen, bin ja auch schon Mitte 50 jetzt, wenn Sie diesem göttlichen Geist folgen, wird das Leben zur Fülle kommen. Vielen Dank.